HR Info. Politik.
16 Jahre prägt Präsident Erdogan die Türkei schon. Und seine Politik hat das Land nicht nur innenpolitisch ordentlich durchgeschüttelt. Die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin sind angeschlagen, auch wegen laufender Prozesse gegen deutsche Staatsbürger. Außenpolitisch befindet sich die Türkei im Clinch mit den USA und der NATO, weil sie russische Raketen auf ihrem Staatsgebiet stationieren will. Und gleichzeitig beschreien Medien und Opposition das Ende der Macht Erdogans. Doch wohin also steuert er die Türkei? Das möchte ich in der Sendung HR Info Politik besprechen. Ich bin Dunja Sadaki.
Ich rufe unser Volk dazu auf, zu öffentlichen Plätzen und Flughäfen zu kommen und dieser kleinen Gruppe von Putschisten die Stirn zu bieten.
Unsere Forderung heißt ganz eindeutig, dass Menschen, die da inhaftiert sind, freigelassen werden. Deniz Yücel, Herr Steudner, Rotolu. Und das hat leider auch Auswirkungen auf unsere wirtschaftlichen Beziehungen.
Ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde. Genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde. Und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde.
Der Putsch habe sich nicht nur gegen den Staat, die Regierung und das Parlament gerichtet, sondern auch gegen die Streitkräfte. Am 15. Juli seien auch die Streitkräfte vor Terroristen in Uniform gerettet worden. Mit dem Scheitern des Putsches hat in der Türkei eine neue Ära begonnen.
So klingt die Türkei unter Regierungschef Recep Tayyip Erdogan. In den 16 Jahren hat sich durch ihn die Türkei verändert. Vor allem seit einem Tag vor 3 Jahren, dem 15. Juli 2016. Diese Woche hat sich der Putschversuch in der Türkei zum 3. Mal gejährt. Der Umsturzversuch hat das Land noch einmal nachhaltig verändert und Präsident Erdogan auch zu mehr Macht verholfen. Was genau in der Nacht vor 3 Jahren passiert ist, schildert nochmal unser ARD-Korrespondent Christian Buttgereit aus Istanbul.
Der 15. Juli 2016, ein Freitag. Die Menschen in der Türkei gehen ihrer Wochenendbeschäftigung nach, schlendern durch die Städte, sitzen in Restaurants oder vor dem Fernseher. Gegen 22 Uhr wird klar, dass etwas nicht stimmt im Staat. Hubschrauber kreisen über Istanbul und Ankara. Wenig später donnern Kampfflugzeuge über die Metropolen und verursachen einen angsteinflößenden Lärm. In Istanbul blockieren Soldaten die Brückenverbindung über den Bosporus mit Lastwagen und Panzern. Es wird scharf geschossen. In der Hauptstadt Ankara bombardieren Kampfflugzeuge das Parlament und greifen den Präsidentenpalast an. Staatspräsident Erdogan befindet sich an seinem Urlaubsort Marmaris und meldet sich per Handy-Live-Video im türkischen Fernsehen zu Wort.
Ich rufe unser Volk dazu auf, zu öffentlichen Plätzen und Flughäfen zu kommen und dieser kleinen Gruppe von Putschisten die Stirn zu bieten.
Die Menschen folgen seinem Ruf zu Tausenden. Grausame Szenen spielen sich ab. Scharfschützen feuern auf Zivilisten. In einem Ausgehviertel von Ankara zermalmen Panzer eine ganze Reihe von Personenwagen, die im Stau stehen, samt Insassen. Nach und nach gelingt es dem Volk, die Soldaten zurückzudrängen. Am frühen Morgen ist der Spuk vorbei. Landesweit sterben in dieser Nacht 249 Zivilisten und Polizisten. Die Zahl der getöteten Putschisten wird nie offiziell genannt. Schon in der Putschnacht steht für die türkische Führung fest, wer hinter dem Umsturzversuch steckt. Die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, die ab sofort nur noch FETÖ genannt wird. Fethullah Gülen Terrororganisation. Dabei hatte Erdogans AKP lange Jahre mit der Gülen-Organisation eng zusammengearbeitet und zugelassen, dass deren Anhänger die Einrichtungen des Staates unterwandern, sagte Abgeordnete der größten Oppositionspartei CHP, Seskin Tanrikulu.
Sie bildeten eine verdeckte Koalition. Sie sind hochgradig verantwortlich. Jetzt sagen sie, sie haben uns getäuscht.
Und während in den folgenden Wochen in vielen großen Städten allabendlich mit sogenannten Demokratiewachen der Sieg des Volkes über die Putschisten gefeiert wurde, machte Erdogan mit den Säuberungen ernst. Bis heute wurden an die 160.000 Staatsbedienstete suspendiert oder entlassen. Nicht nur Militärs und Polizisten, sondern auch Lehrer, Universitätsdozenten, Richter, Staatsanwälte, Oppositionspolitiker und sogar Hebammen. Doch viele Fragen sind offen. War die Regierung wirklich vom Putsch überrascht worden? Warum waren Hinweise des Geheimdienstes am Nachmittag des 15. Juli stundenlang offenbar nicht ernst genommen worden? Warum begann der Putschversuch am Abend, als die Städte und Straßen voll waren, und nicht erst, wie sonst üblich, in der Nacht? Eine Untersuchungskommission sollte diese Fragen klären. Doch dazu kam es nicht. So habe die AKP-Mehrheit in der Kommission verhindert, dass wichtige Zeugen vorgeladen wurden, beklagt Admiral AD Türker Ertürk.
Die Führung hat das vorher herausgefunden. Sie hat die Putschisten zu einem vorzeitigen Losschlagen gezwungen und sie hat die Sache sich kontrolliert entwickeln lassen. Warum? Um das tun zu können, was sie anschließend tun wollten.
Ertürk spricht von einem kontrollierten Putsch, an dessen Ende Staatspräsident Erdogan mehr Kontrolle über die Türkei hat als je zuvor.
Die Türkei nach dem Putschversuch. Das war dazu unser ARD-Korrespondent Christian Buttgereit aus Istanbul. Und die Ereignisse werfen bis heute ihre Schatten und haben die Türkei maßgeblich verändert. Wie genau, möchte ich nun mit Christian Brackel klären. Er arbeitet bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Herr Brackel, wo waren Sie denn, als 2016 der Putschversuch stattfand?
Ich war zu Hause ganz langweilig auf der Couch. Das war ja ein Freitagabend und ich hatte eigentlich geplant, am nächsten Tag in den Urlaub zu fliegen und wollte deswegen früh ins Bett gehen. Und dann habe ich irgendwann so gegen, ich glaube, 9:30 ungefähr nochmal auf Twitter geschaut und da gab es dann die ersten Nachrichten darüber, dass Leute fragten, was ist denn da los? Da sind Militärfahrzeuge auf der Bosporusbrücke. Und dann bin ich auf den Balkon hoch und habe mir das angeschaut und das ist sehr ungewöhnlich. Und da floss kein Verkehr und gerade am Freitagabend ist da eigentlich die Hölle los. Mhm. Und dann, das war ja das Seltsame an diesem Putsch, man konnte das ja alles hautnah miterleben auf sozialen Medien irgendwie, beziehungsweise auch im Fernsehen zum Teil.
Wie haben Sie diese Nacht erlebt? Sie haben gesagt, Sie sind ans Fenster gegangen, Sie haben das gesehen. Das macht ja auch emotional mit einem was, wenn man da nicht wirklich weiß, was passiert und dann in die sozialen Medien guckt und denkt, oh, ich erlebe gerade einen Putschversuch live.
Ja, das war zuerst natürlich nicht ganz klar. Also es gab dann viele Gerüchte. Man hat nur gesehen, also vom Balkon aus konnte ich jetzt nur sehen, dass kein Verkehr fließt und dass halt irgendwie irgendwas auf der Brücke vor sich geht. Aber was genau, konnte man da nicht sehen. Es gab dann viele Gerüchte, dass es hieß, na, das ist vielleicht so eine Antiterrorübung. Es hatte ja, wenn Sie sich erinnern, in dem Jahr sehr viele Terroranschläge in Istanbul gegeben. Mhm. Und dann gab es aber eben erste Berichte aus Ankara, die sagten, da sind Panzer in den Straßen. Und aber auch selbst da war immer noch unklar, was passiert. Und wir haben natürlich intern so bestimmte Verfahrensabläufe irgendwie, also dass ich dann versucht habe, mit Leuten in der Zentrale beziehungsweise in der Botschaft zu sprechen und beziehungsweise dann mit Kontakten im politischen Raum in Ankara irgendwie, ob irgendjemand weiß, was los ist. Und ganz lange war eben Verwirrung, bis dann so, ich glaube ungefähr nach einer Stunde, gab es ein Kommuniqué, was die Putschisten an die Presse gegeben haben und das wurde mir von türkischen Journalisten zugespielt. Und dann war es halt klar, aber das hat sehr lange gedauert, diese Unsicherheit erstmal und dann war es so ein bisschen, okay, was bedeutet das jetzt? Mhm. Viele Leute in der Türkei oder in Istanbul haben das auch, glaube ich, erstmal nicht mitbekommen. Also bei mir im Viertel weiß ich, dass noch so gegen 23 Uhr, 23:30 Uhr Leute auf den Straßen waren, ganz normal, die da, ja, also sich einen schönen Abend gemacht haben. Es hat erst, also bis Mitternacht ungefähr gedauert, bis das so richtig durchgesickert ist und die Leute dann gesagt haben, okay, wir heben schnell Geld an den Automaten ab und dann gehen wir nach Hause und verbarrikadieren uns.
Jetzt sind seitdem 3 Jahre vergangen. Ihrer Meinung nach, inwieweit hat sich denn die Stimmung im Land oder vielleicht auch die türkische Gesellschaft seitdem verändert?
Das ist ganz interessant. Also wir haben uns hier mit Freunden am Montag zum Jubiläum dieses Putsches auch darüber Gedanken gemacht, dass es eigentlich ganz seltsam ist, dass das schon 3 Jahre her ist, weil einerseits fühlt es sich an wie gestern und andererseits, wie wenig präsent es noch ist. Also, dass man einfach so trotz der schwierigen Situation, trotz der Repression, die ja auch immer noch stattfindet, schon ein bisschen zum Alltag übergegangen ist. Also Menschen sind ja, gewöhnen sich schnell an Dinge und Dinge, die einem vielleicht vor 3 Jahren noch seltsam vorgekommen sind im Stadtbild oder so, die sind halt jetzt eben alltäglich geworden.
Zum Beispiel?
Ganz viel so diese Ikonografie zum Putsch selber, das wurde ja von der Regierung sehr stark für ihre eigenen politischen Zwecke genutzt. Also man hat zum Beispiel jetzt zum Jahrestag des Putsches irgendwie nochmal so ein eigenes Logo entworfen und so. Das ist dann überall und dieser ganze Narrativ eben über die Märtyrer der Demokratie, also die Menschen, die damals bei diesem Putsch ums Leben gekommen sind, tragischerweise, das ist schon sehr präsent. Und dann natürlich Sachen auch so im Stadtbild, die eben erst nach dieser Autoritarisierung oder stärkeren Autoritarisierung nach dem Putsch möglich wurden. Also wenn Sie über den Taksimplatz fahren, der war ja immer sehr umstritten. Sie erinnern sich an diese Gezi-Proteste. Und dann war da erst, also nach 2013, nach den Protesten, ist da erstmal eine Weile gar nichts passiert. jetzt auf einmal zum Beispiel gibt es diese riesige Moschee auf dem Taksimplatz, die sich die Islamisten immer gewünscht haben. Das sind ja auch alles so indirekte Prozesse, die eben erst angefangen haben oder erst möglich geworden sind in dieser Form, dadurch, dass es eben diesen Putschschock gegeben hat.
Und es wurde auch ein Museum eröffnet.
Es wurden jetzt auch nochmal zwei Museen eröffnet. Ich muss gestehen, ich habe die noch nicht gesehen. Es gab vorher schon so Gedenkstätten. Das also ist jetzt so eine Weiterführung. Es gibt jetzt gerade so eine, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, mobile Videoausstellung auf dem Taksimplatz auch dazu, so Multimedia. Also wie gesagt, die Regierung versucht auch schon aus diesem, wie gesagt, sehr tragischen Ereignis das Möglichste für sich rauszuholen, um ihren eigenen Narrativ da zu stärken.
Sie haben ja auch gesagt, das hatte auch politische Konsequenzen, weitgehende. Präsident Erdogan konnte ja auch durch den Putschversuch im Rücken sozusagen sein Präsidialsystem leicht durchsetzen. Was hat das denn bislang für politische Auswirkungen?
Wir hören immer wieder, ich kann das nicht hundertprozentig überprüfen, weil also das ist natürlich nicht die Funktion, die ich hier habe, aber von Personen, die viel mit dem Staat zu tun haben. Und zwar jetzt nicht, also ich spreche natürlich auch mit Politikern, ich spreche mit Leuten in Ministerien, aber jetzt Leute, die darauf angewiesen sind, also wie zum Beispiel Diplomaten oder Wirtschaftsvertreter, dass ein Staat eben auf allen Ebenen funktioniert. Die sagen eben, diese staatliche Funktionen sind durch dieses Präsidialsystem extrem geschwächt worden. Viele Sachen sind einfach extrem dysfunktional, weil in der Türkei, die ohnehin schon sehr hierarchisch organisiert war vorher schon, es eben jetzt so ist, wirklich ganz viele Sachen können nur vom Präsidenten oder zumindest in seinem direkten Umfeld entschieden werden. Und dann wartet man halt natürlich ewig zum Teil auf Entscheidungen, die eigentlich niedrigere Ebenen wesentlich schneller und wesentlich effizienter treffen könnten. Und das macht das Ganze eben völlig dysfunktional. Plus natürlich, dass Leute eben einfach auch die Entscheidungsbefugnis vielleicht hätten, zum Teil eben davor zurückschrecken, diese Entscheidungen zu treffen, weil sie nicht wissen, ob ihnen das später zum Nachteil gereichen würde. Ich glaube, das sind so die ganz praktischen Auswirkungen. Und das andere sind natürlich Sachen, wie gesagt, für Leute, die in der Opposition sind, dass eben der Druck auf die nach dem Putsch nochmal wesentlich höher geworden ist. Und zwar eben nicht nur, und das ist, glaube ich, immer wichtig zu betonen, für Menschen aus der Gülen-Bewegung, und zwar vor allen Dingen nicht nur für diejenigen, die wirklich am Putsch beteiligt waren, sondern eben ja auch für viele Leute aus der Gülen-Bewegung, die zum Beispiel überhaupt nicht mit dem Putsch zu tun haben, sondern einfach nur Anhänger dieser Religionsgruppe waren. Und natürlich aber auch für ganz viele andere, also zum Beispiel Linke, die denen völlig kritisch gegenüberstehen und auch gegen diesen Putsch gewesen sind, für die ist der Druck natürlich gestiegen. Und also gerade in der Justiz, im Justizapparat zeigt sich das. Also ich habe neulich eine Studie gelesen, der durchschnittliche Richter in der Türkei hat ein Erfahrungsalter von 2 Jahren aktuell. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich klar. Also das sind diese Auswirkungen dieser Säuberung. Und das wirkt sich halt eben auch aus. Also Anwälte erzählen mir, dass halt dann zum Teil junge Richter, jetzt nicht mehr so stark, aber noch vor anderthalb Jahren dann zum Beispiel in Verfahren dann die erfahrenen Anwälte gefragt haben, was muss ich denn jetzt da oder da machen? Das ist natürlich absurd.
Sie haben es ja angesprochen, also nicht nur Richter wurden nach dem Putschversuch entlassen, sondern tausende Lehrer, Polizisten, Staatsanwälte, Soldaten und auch teilweise angeklagt. Was ist denn mit diesen Menschen heute?
Ganz verschieden, aber man kann das natürlich auch immer nur anekdotisch hören. Es gibt ganz viele Leute, die halt einfach irgendwie sozial wahnsinnig abgestürzt sind, weil die auch keine Jobs mehr finden. Also wenn man sagt, die könnten sich ja prinzipiell bewerben irgendwie im Privatsektor oder so, ne? Aber es gibt natürlich ganz viele Institutionen, die sagen, du bist entlassen worden, dann gibt es da bestimmt schon einen Grund für, dann will ich dich besser nicht in meinem Unternehmen haben, das bringt nur Ärger. Unabhängig davon, dass natürlich auch durch die staatliche Propaganda bedingt den Leuten natürlich auch sehr viel Unmut entgegenschlägt. Es gibt andere Leute, die sich umorientiert haben, also gerade bei den Linken gibt es viele Leute, die waren ja vorher im akademischen Betrieb, die sind aus den Unis rausgeflogen. Da gibt es zum Beispiel viele, die gründen jetzt einfach nicht Regierungsorganisationen. Aber man muss halt kreativ sein und natürlich nicht alle können so kreativ sein, aber prinzipiell bedeutet das natürlich irgendwie große soziale Verwerfungen.
Viel diskutiert wurde dieser Tage ja die wiederholte Oberbürgermeisterwahl in Istanbul und beide Wahlen haben ja im Endeffekt ein Ergebnis gebracht, nämlich die oppositionelle Partei CHP mit ihrem Kandidaten İmamoğlu hat den Sieg errungen und Erdogan selbst wurde ja immer wieder zitiert, das Zitat wurde in den letzten Tagen ja auch immer wieder rausgeholt, wer Istanbul gewinnt, der gewinnt die Türkei. Und der Verlust Istanbuls und auch anderer Großstädte bedeutet ja schon so eine erste große Wahlniederlage für Präsident Erdogan, wo man gesagt hat,
Eigentlich ist er an den Wahluhren unschlagbar oder scheint so zu sein. Das haben ja nicht nur Medien kommentiert. Sehen wir jetzt das Ende von Präsident Erdogan? Teilen Sie diese Ansicht?
Also es gibt ja diesen Spruch, ne? Also Gerüchte von meinem Tod sind, frühzeitigen Tod, sind stark übertrieben. Wir sehen, glaube ich, nicht das Ende oder noch nicht. Das ist noch in der Form nicht abzusagen. Was wir sehen, und das sehen wir schon seit 2013, dass die Macht dieses Systems erodiert. Und das ist auch ganz natürlich. Jedes politische System stützt sich darauf, dass es eine bestimmte Legitimität hat, die es in der Regel in der Demokratie durch Wahlen verliehen wird. Und die wird regelmäßig erneuert. Deswegen gibt es regelmäßige Wahlen in der Regel, dass die Leute wieder sagen, wir finden euch gut oder wir finden euch zumindest nicht zu schlecht. Macht das nochmal ein paar Jahre. Und in der Regel nutzt sich sowas aber ab. Und wenn man sich natürlich so lange an die Macht klammert, wie Erdogan das tut, dann ist das halt irgendwann weg und dann gibt es halt relativ wenige Möglichkeiten, das wieder zurückzuerlangen. Eine Möglichkeit ist Populismus, das hat er sehr stark ausgeschöpft. Eine zweite Möglichkeit ist halt eben Autoritarisierung, also dass man eben versucht, die Gegner mundtot zu machen. Auch das hat er ausgenutzt. Aber, und ich glaube, das ist das Besondere an diesen Istanbuler Wahlen, das ist ja gar nicht so, dass er die Wahl irgendwie jetzt verloren hat. Also es gab auch vorher schon Wahlverluste, 2015 zum Beispiel, wo die AKP ihre absolute Mehrheit verloren hatte. Und das Besondere ist, dass er sich anscheinend ja in diese Wiederwahl, also den zweiten Wahlgang, hat rein manövrieren lassen oder sich selber da rein manövriert, genau wissen wir das nicht, ohne dass es anscheinend einen richtigen Plan gab, wie man das gewinnen kann. Und ich glaube, das ist das Besondere daran auch nochmal, dass es anscheinend so ist, dass es für die Möglichkeiten der AKP für Präsident Erdogan Einfluss auf dieses System zu nehmen, trotz seiner enormen Machtfülle, dass es da anscheinend Grenzen gibt. Also man könnte ja theoretisch auch sagen, so ist das in anderen autoritären Staaten, diese Wahl, die gewinnen wir nicht, dann findet die einfach nicht statt. Oder die findet statt, aber wir manipulieren so stark, dass wir halt gewinnen. Und dann kann die Opposition natürlich sagen, das war Wahlbetrug, wir haben ganz andere Zahlen und so. Und dann sagt man halt so, ja, das interessiert hier niemanden. Ne? Und wenn es jetzt nochmal jemand sagt, dann geht er ins Gefängnis. Das passiert ja in anderen Staaten. Aber anscheinend ist das in der Türkei aus einer Reihe von Gründen so nicht möglich. Und ich glaube, das ist das eigentlich Bedeutsame an dieser Istanbuler Wahl, das auch, glaube ich, sehr viele ausländische Beobachter und Beobachterinnen sehr überrascht hat, wo man gesagt hat, okay, vielleicht müssen wir schon nochmal so überdenken, wie autoritär die Türkei wirklich ist.
Kommen wir zur Erdogans Regierungspartei AKP. Da wird ja auch immer viel geschrieben in der letzten Zeit. Sie haben ja auch gesagt, sein System bröckelt. Auch die AKP? Fragezeichen. Also es wurde ja geschrieben, dass die sich vielleicht aufspaltet. Gibt es dafür belastbare Hinweise?
Ja, es wird Abspaltungen geben und wahrscheinlich zwei. Das eine ist eine Partei unter dem ehemaligen Premier und Außenminister Davutoğlu. Der hat das schon relativ frühzeitig angekündigt. Der wurde ja aus der Partei rausgedrängt 2016, beziehungsweise aus seiner Funktion als Premierminister, weil er wohl zu eigenständig geworden ist für Erdogan. Und dann wird es eine andere Parteiabspaltung geben, zumindest mit ideologischer Unterstützung durch den ehemaligen Präsidenten Gül und den ehemaligen Wirtschaftsminister Babacan. Und der letzteren Partei werden höhere Chancen eingeräumt. Davutoğlu selber ist eine sehr umstrittene Person in der Türkei und auch in der AKP aufgrund seiner sehr schwierigen Außenpolitik, die unter anderem den türkischen Kurs in Syrien mitgeprägt hat. Den anderen wird sehr viel stärker zugetraut, dass sie halt so aus dem konservativen Spektrum Wählerinnen und Wähler der AKP abbringen könnten. Und die große Frage ist halt, wer von den AKP-Abgeordneten, wer wäre bereit, einer dieser beiden Parteien beizutreten und im Prinzip sein Mandat mitzunehmen, so dass es eben unter Umständen zumindest die Mehrheit der AKP im Parlament ankratzen könnte. Man muss allerdings auch sagen, um jetzt wirklich die Mehrheit substanziell anzukratzen, also dass wirklich man die Stimmhoheit im Parlament verändern würde, da müssten schon sehr, sehr viele Personen gehen. Aber die Unzufriedenheit in der AKP, die ist sehr hoch. Und das liegt nicht nur, wie oft kolportiert wird, jetzt eben daran, dass das Ganze so autoritär geworden ist, sondern das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Parlamentarier selber sehen, in einem System, was rein auf die Präsidenten zugeschnitten ist und das Parlament nicht mehr so relevant ist, da verlieren sie natürlich Gestaltungsmacht. Dass man sich beklagt, dass jetzt man übergangen wird, dass wenn sie irgendwie mal versuchen, in einem Ministerium anzurufen, weil sie irgendwas erreichen wollen für Leute aus ihrem Wahlkreis, dass die Leute nicht mehr ans Telefon gehen, weil sie eben sagen, ja gut, ihr seid Parlamentarier, was habt ihr schon noch zu sagen? Und ich glaube, das trifft halt eben viele.
Das ist ja die Seite der Abgeordneten. Kommen wir mal auf die Seite der Wählerinnen und Wähler. Viele Türkinnen und Türken haben ja Präsident Erdogan auch als den starken Mann für eine starke türkische Wirtschaft gesehen. Jetzt steckt die Türkei aber nun mal in einer Wirtschaftskrise, aus der sie nicht wirklich herauszukommen scheint. Das hat ja Erdogan auch mit verursacht. Ist das ein Grund für Wählerinnen und Wähler, sich von Erdogan abzuwenden?
Auf jeden Fall. Also diese Istanbul-Wahl, es gibt zwei Gründe, die in Meinungsumfragen immer angeführt wurden, warum Leute gesagt haben, wir haben jetzt mal gegen die AKP gewählt und das gab es auch schon letztes Jahr. Und zwar das eine ist das Thema Geflüchtete, also syrische Flüchtlinge in vor allen Dingen in den Großstädten, vor allen Dingen in Istanbul, dass hier auch sehr viel Xenophobie, sehr viel Widerstand, sehr viel Rassismus, Ressentiments trifft. Und das andere ist eben die Wirtschaftslage, also die wirtschaftliche Lage für viele gerade Gering- und Mittelverdiener, die ist zum Teil wirklich dramatisch geworden. Aber seit Jahren schon gibt es auf der anderen Seite so Voraussagen, Artikel darüber, immer die Türkei steht kurz vor so einer wirtschaftlichen Implosion. Das ist so ein System, das ist auf Pump gebaut, das kann nicht ewig gut gehen, die Produktivitätsraten erhöhen sich nicht richtig. Und bisher ist es nie dazu gekommen. Also es kommt immer so zu so Up und Downs, es kommt so zu Krisen. Und jetzt haben wir eben auch gerade wieder so eine Krise. Aber es scheint auch so, dass die türkische Wirtschaft, auch die türkische Bevölkerung, eine gewisse Leidensfähigkeit an den Tag legt, weil man vielleicht so viele andere Krisen gewohnt ist. Aber ganz klar, es trifft die Menschen. Also es gibt seit letztem Jahr 1 Million Arbeitslose mehr. Und das ist nur die offene Arbeitslosigkeit. Die verdeckte Arbeitslosigkeit ist in der Türkei viel, viel höher, weil viele Leute in Familienbetrieben oder im informellen Sektor beschäftigt sind. Also das hat schon Auswirkungen. Aber ob es jetzt wirklich dazu führt, dass sich noch mehr Menschen von der AKP abwenden, das müssen wir noch sehen. Also ich glaube, es gibt eine Wählerwanderung, aber zum Beispiel bei der Wahl letztes Jahr zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, was da passiert ist, dass viele AKP-Wählerinnen, viele AKP-Wähler dann gesagt hat, ja, wir wollen die AKP jetzt mal abstrafen, aber dann haben sie halt eben nicht die Opposition gewählt, sondern sie haben den de facto Koalitionspartner der AKP, die nationalistische MHP, gewählt, weil die ihnen dann eben doch ideologisch eben noch wesentlich näher ist.
Jetzt als abschließende Frage, Herr Bracke, Ihr Blick in die Zukunft. Wie lange geben Sie Präsident Erdogan noch?
Ich bemühe da immer Vergleiche. Ich habe davor eine Weile im Sudan gearbeitet und das war in 2013. Und im Sudan ist ein Land mit sehr, sehr vielen Problemen, also sehr viel Kriegen im Land, wirtschaftlichen Problemen, die wirklich sehr viel tiefer sind als das, was wir in der Türkei sehen. Und da hat 2013 schon immer jeder gesagt, wir wissen, dass dieses System nicht bestehen kann. Das wird nicht überleben, das gibt es gar keine Chance. Aber bis es zum Bruch, also auch zum Sturz von Präsident Bashir gekommen ist, hat es ja bis jetzt, also bis vor wenigen Monaten gedauert. Das bedeutet eine Zeitspanne von nochmal 6 Jahren in einem Land, in dem die Ausgangsvoraussetzungen wesentlich schlechter sind als in der Türkei. Das bedeutet, sowas kann noch sehr, sehr lange gehen. Und es ist halt eben auch auf die Frage in der Türkei, was passiert auf dem Weg dahin noch? Also weil Präsident Erdogan ist bisher nicht derjenige, der zu erkennen gibt, dass er jemand wäre, der einlenken würde. Von daher, das werden noch sehr bewegte Jahre wahrscheinlich werden in nächster Zeit und auch mit einer großen Unsicherheit behaftet. Es kann aber auch sein, dass gar nicht, also dass es überhaupt nicht zu einem großen Knall kommt, sondern eben so zu einem weiter dahinlavieren mit kleineren und größeren Krisen. Und dann am Ende wird er vielleicht dann wirklich abgewählt. Ich kann mir das immer noch schwierig vorstellen, aber ich glaube, die Istanbul-Wahl hat jetzt auch bewiesen, dass es doch immer noch so Kräfte in der Türkei gibt, die funktionieren in einem gewissen demokratischen Rahmen. Wie gesagt, die außerhalb der Kontrolle von Erdogan, von der türkischen Regierung liegen.
Das sagt Christian Bracke von der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Perspektiven und Positionen auf den Punkt. Die Politik in HR Info.
Der Putschversuch vor 3 Jahren hat auch Auswirkungen auf die deutsch-türkischen Beziehungen gehabt. Bis heute knirscht es zwischen Ankara und Berlin. Unter anderem wegen vieler noch laufender Prozesse gegen deutsche MedienmacherInnen wie dem Weltjournalisten Dennis Yücel. Auch in den vergangenen Tagen sollten Prozesse gegen deutsche StaatsbürgerInnen weiterlaufen. Meine Kollegin Julia Hummelsieb hat die aus deutscher Sicht größten Prozesse zusammengefasst.
Die Türkei gegen den Weltjournalisten Dennis Yücel.
Die Anklage lautet auf Terrorpropaganda und Volksverhetzung.
Ab Februar 2017 saß der damalige Türkei-Korrespondent der Zeitung Welt ein Jahr lang in türkischer Untersuchungshaft. Nachdem die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift vorgelegt hatte, kam Yücel frei und reiste nach Deutschland aus. Der Prozess gegen ihn vor einem Gericht in Istanbul läuft seit gut einem Jahr in Yücels Abwesenheit. Am 17. Oktober soll er weitergehen. Yücels Anwalt hat einen Antrag auf sofortigen Freispruch gestellt. Er beruft sich dabei auf ein Urteil des türkischen Verfassungsgerichts. Dies hatte die Inhaftierung Yücels für rechtswidrig erklärt und die Anklageschrift in mehreren Punkten kritisiert.
Die Türkei gegen den deutschen Menschenrechtler Peter Steutner und andere.
Angeklagt wegen Mitgliedschaft bzw. Unterstützung einer terroristischen Organisation. Dafür drohen bis zu 15 Jahre Haft. Steutner steht zusammen mit einem schwedischen Kollegen und 10 türkischen Aktivisten vor Gericht. Er saß mehr als 100 Tage in türkischer Untersuchungshaft. Zu Prozessbeginn im Oktober 2017 kam er frei und reiste nach Deutschland aus. Der deutsche Menschenrechtler hatte im Juli 2017 als Referent an einem Workshop für Menschenrechtsorganisationen in Istanbul teilgenommen, bei dem er und die Aktivisten verhaftet wurden. Am 9. Oktober wird wohl in Abwesenheit von Steutner nach dem Abschlussplädoyer der Staatsanwaltschaft ein Urteil fallen.
Die Türkei gegen Meşale Tolu.
Die Staatsanwaltschaft in Istanbul wirft Tolu, ihrem Ehemann und einer Gruppe weiterer Angeklagter Mitgliedschaft in der linksextremen marxistisch-leninistischen kommunistischen Partei MLKP vor. Sie gilt in der Türkei als Terrororganisation. Der Prozess gegen die deutsche Übersetzerin und Journalistin begann im Oktober 2018. Tolu hat monatelang mit ihrem kleinen Sohn in Untersuchungshaft gesessen. Mittlerweile ist sie frei und zurück in Deutschland. Das Verfahren wird am 11. Oktober fortgesetzt. Ein Ende ist bislang nicht abzusehen.
Die Türkei gegen den Journalisten Can Dündar.
Als Ex-Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet wurde Dündar wegen der Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen bereits verurteilt zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft. Das Gericht befand Dündar im Mai 2016 für schuldig. Mittlerweile ist das Urteil allerdings aufgehoben. Dündar ist stattdessen auch wegen des Vorwurfs der Unterstützung einer Terrororganisation, gemeint ist die Gülen-Bewegung, und der Spionage angeklagt. Der Prozess soll am 31. Oktober in Istanbul fortgesetzt werden. In einem anderen Prozess ist Dündar angeklagt, die regierungskritischen sogenannten Gezi-Proteste organisiert zu haben. Der Journalist hat bereits knapp 3 Monate in Untersuchungshaft in der Türkei gesessen. Seit Spätsommer 2016 lebt er im deutschen Exil. Die Türkei verlangt seine Auslieferung, was die Bundesregierung aber ablehnt, weil sie die politische Verfolgung Dündars befürchtet.
Nun haben wir viel über die türkische Innenpolitik gesprochen, aber auch außenpolitisch haben sich die Beziehungen aus deutscher Sicht zur Türkei verschlechtert. Und darüber möchte ich mit unserer ARD-Korrespondentin Karin Senz aus Istanbul sprechen. Hallo.
Hallo.
Karin, wir haben es gerade im Beitrag gehört. Es laufen noch Prozesse gegen deutsche Staatsbürger, Staatsbürgerinnen. Das belastet das deutsch-türkische Verhältnis bis heute. Was würdest du sagen, wo stehen die deutsch-türkischen Beziehungen gerade?
Ja, vor allem ist es ruhig geworden um diese Beziehungen. Man hört einfach im Moment nicht besonders viel. Erdogan hat ja eine Zeit lang Deutschland ziemlich in den Fokus genommen. Das war gerade in den Wahlkämpfen so. Das war auch als in Deutschland Bundestagswahl so. Da haben wir eigentlich fast jeden Tag irgendwie was zu Deutschland gehört. Im Moment habe ich das Gefühl, arbeitete er sich mehr an den USA ab. Aber natürlich ist es trotzdem noch im Hintergrund ein großes Thema. Und gerade die Prozesse, von denen du auch gerade gesprochen hast, die sind eben nicht zu Ende, sondern die werden vertagt und vertagt und vertagt. Und wir fragen uns natürlich, möglicherweise ist es vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass in diesen Prozessen im Moment kein Urteil fällt, weil eben die Lage der Justiz und die politische Situation in der Türkei so ist, dass es möglicherweise kein positives Urteil für die Angeklagten, für die deutschen Angeklagten in den Prozessen wäre. Und das würde sich natürlich dann sicherlich auch direkt wieder auf die deutsch-türkischen Beziehungen auswirken.
Es gibt ja Signale aus der Türkei, die viele jetzt positiv werden, zum Beispiel die wiederholte Oberbürgermeisterwahl in Istanbul, wo viele gesagt haben, ja schaut, die Demokratie in der Türkei, die funktioniert doch. Dann hat das türkische Verfassungsgericht erklärt, die lange Untersuchungshaft gegen den Weltjournalisten Deniz Yücel sei rechtswidrig gewesen. Sind das denn hoffnungsvolle Zeichen auch für die außenpolitischen Beziehungen?
Also ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, was steckt jetzt erstmal dahinter, hinter diesen Entscheidungen. Und da gibt es eigentlich, ich würde mal sagen, 3 Varianten. Zum einen tatsächlich dieser Wind of Change in der Innenpolitik möglicherweise. Dann könnte es aber auch sein, dass möglicherweise es einfach bei den Richtern so ist, dass sie sich ja aufgrund der geänderten politischen Lage in Istanbul vielleicht auch schon mal ausrechnen, vielleicht ist es jetzt cleverer, wenn ich die Seiten schon mal wechsle, um dann auf der richtigen Seite zu stehen. Oder aber möglicherweise gibt es auch innerhalb der Justiz einfach Spannungen, dass die einen eben so denken und die anderen so. Und die kommen jetzt eben offener zutage, dass man sich das eben auch eher offen zutage tragen traut. Also das ist eine Möglichkeit. Wir haben immer wieder die Überraschungen, beispielsweise eben bei Erol Önderoğlu, dem Vertreter von Reporter ohne Grenzen in der Türkei. Er ist diese Woche freigesprochen worden. Natürlich wirkt sich sowas auch nach Deutschland aus. Aber man ist immer noch vorsichtig. Aber man muss auch wissen, dass das eben kein Phänomen in der Türkei ist, dieser Druck auf Journalisten, der jetzt erst in den letzten Jahren hochgekommen ist. Wir haben immer wieder in der Türkei auch Journalisten gehabt, die ermordet wurden. Also dieser Druck war auch schon immer da. Wir haben aber auch jetzt eben in den letzten Tagen wieder negative Urteile erlebt, eben auch im Zusammenhang mit Deutsch-Türken Deniz Yücel. Sein Prozess wurde vertagt, obwohl das Verfassungsgericht in der Türkei vor 3 Wochen eine Entscheidung getroffen hat, wo es gesagt hat, die Untersuchungshaft gegen ihn, die war nicht gerechtfertigt. Er hat seine journalistische Arbeit gemacht, er hat keine Terrorpropaganda betrieben, hat der Richter nicht entschieden, er muss seinen Prozess ganz fallen lassen, sondern er hat ihn erstmal nur wieder vertagt. Also all das steht, glaube ich, gerade dem Ansehen der Türkei auch im Ausland immer noch im Weg, dass sie da unberechenbar ist. Und gerade wenn wir auch nochmal auf die deutsch-türkischen Beziehungen gucken, dann ist es so, dass die Türkei auch große Kritik an Deutschland übt. Das darf man auch nicht vergessen. Also gerade beispielsweise Can Dündar, ein türkischer Journalist, der ja jetzt in Deutschland lebt, schon seit längerer Zeit dorthin geflüchtet ist. Die Türkei fordert nach wie vor, dass er ausgeliefert wird, ja, weil er unter anderem in einem Prozess, der gerade eben auch wieder gestern verhandelt wurde und jetzt im Oktober wieder weitergeht, angeklagt ist, weil er dort auch einen Putsch gegen die Regierung 2013 mit den Gezi-Park-Protesten als Ziel gehabt haben soll. Oder aber beispielsweise kritisiert die Türkei an Deutschland auch immer wieder den Umgang mit der verbotenen kurdischen PKK. Die ist ja nicht nur in der Türkei als Terrororganisation verboten, sondern eben auch in Deutschland. Und Deutschland würde dieses Verbot viel zu lax handhaben, heißt es von Seiten der Türkei. Und auch der Umgang mit der Gülen-Bewegung. Der ist in Deutschland nach Ansicht der Türkei zu unkritisch. Fethullah Gülen ist ja der Prediger, den die Türkei für den Putschversuch 2016 verantwortlich macht.
Schauen wir uns mal andere Bündnispartner der Türkei an, die USA zum Beispiel. Die türkische Luftwaffe setzt ja seit Jahrzehnten auf Kampfjets des NATO-Partners USA und die Türkei hat nun aber ein russisches Raketenabwehrsystem gekauft. Das war ja lange ein Streit zwischen den USA und der Türkei mit dem gerade jetzt erst gesprochenen Schlusswort. Die russischen Raketen werden angeliefert und die USA haben die Türkei aus dem sogenannten F-35-Kampfflugzeugprogramm rausgeworfen. Welche Folgen könnte das denn jetzt haben?
Also es hat auf jeden Fall einen finanziellen Schaden für die Türkei. Davon gehen eigentlich alle Experten aus. Denn sie hat eben, wie du es gerade gesagt hast, diese Maschine nicht nur kaufen wollen oder auch teilweise gekauft, sondern sie ist an diesem Projekt mitbeteiligt. Sie hat 900 Komponenten dazu geliefert, hat sie das mitentwickelt und natürlich wäre sie dann auch an einem Gewinn, an einem Ertrag beteiligt gewesen. Die USA sprechen dann von einer Summe von etwa 9 Milliarden Dollar an Einnahmen, die der Türkei da verloren gehen könnten. Und die Türkei möchte auch dieses Know-how haben. Also auch darum geht es, denn man möchte aus Ankara Sicht unabhängiger werden, militärisch unabhängiger werden. Man möchte eigene militärische Waffen und auch andere Equipment selber bauen und da wäre eben auch sowas wichtig gewesen, an diesem Projekt beteiligt gewesen zu sein. Es ist jetzt ein Fragezeichen, was macht US-Präsident Donald Trump mit den Sanktionen? Denn eigentlich müsste er, da gibt es ein Gesetz, das eine Art Automatismus vorsieht, er müsste jetzt eigentlich aus 12 Sanktionen 5 aussuchen, die Türkei dann treffen würden. Er hat gesagt, es wird erstmal keine Sanktionen geben. Die Frage ist, wie kommt er damit in den USA weiter durch? Und das nächste, was der Türkei ja auch noch droht, sind eben nicht nur US-Sanktionen, sondern möglicherweise auch EU-Sanktionen wegen des Gasbohrstreites vor Zypern.
Die Amerikaner befürchten ja durch das russische Raketenabwehrsystem, dass ihre eigenen Kampfflugzeuge, diese F-35, ausspioniert werden könnten. Aber das ist ja, wenn wir uns das angucken, nicht nur ein Konflikt zwischen Ankara und Washington, sondern die USA sind NATO-Partner, also auch ein Konflikt zwischen der Türkei und der NATO. Wieso riskiert Präsident Erdogan denn einen Bruch mit den Vereinigten Staaten bzw. mit der NATO?
Also erstmal müssen wir uns angucken, grundsätzlich darf jedes NATO-Mitglied jede Waffe kaufen, die es möchte. Es gibt da nur so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das eigentlich nicht bei Russland macht. Das zweite ist, man kann niemanden aus der NATO einfach rauswerfen. Das geht nicht. Aber man kann ihn sozusagen schrittweise hinaus komplimentieren, indem man ihn vielleicht an manchen Sitzungen nicht mehr teilnehmen lässt oder an Übungen nicht mehr teilnehmen lässt. Also das ist mal das eine, was man, glaube ich, einfach als Hintergrund wissen muss, weil man das immer wieder hört, diese Forderung, dann muss die Türkei eben die NATO verlassen. Ja? Auf der anderen Seite braucht die NATO die Türkei. Wenn wir beispielsweise blicken nach Syrien, die Türkei sichert für die NATO ganz wichtige Grenzen. Und man möchte die Türkei eigentlich auch nicht verlieren an Russland. Denn Russlands Ziel, so sagen es Experten, ist es eben genau, die Türkei aus dieser NATO herauszueisen und eben näher an Russland zu binden. Und das kann eben auch nicht im Interesse der NATO sein. Also die Türkei möchte sich, glaube ich, einfach breiter aufstellen und versucht natürlich auch mit genau diesem Pfund, das sie durchaus in dem Punkt auch hat, zu wuchern.
Und wie groß sind die Chancen, dass der Konflikt zwischen Ankara und Washington bzw. Ankara und der NATO sich widerlegt oder beigelegt werden kann?
Naja, das Waffenprogramm ist eben nicht der einzige Streitpunkt. Also man streitet ja schon seit längerem über den Umgang mit den Kurden in Nordsyrien, genauer gesagt mit der YPG, die ja von den USA unterstützt werden. Und die Türkei bekämpft sie als eine Terrororganisation. Und der zweite Streitpunkt, den habe ich vorhin schon mal anklingen lassen, das ist die Gülen-Bewegung bzw. deren Anführer Fethullah Gülen, der lebt in den USA im Exil. Die Türkei möchte, dass die USA ihn ausliefern. Die machen das aber nicht. Also deswegen ist das nochmal ein großer Streit. Und wenn man auf die NATO insgesamt guckt, dann hält sie sich aus diesem Streit weitgehend raus. Alles, was man hört, ist, ja, dass man besorgt ist. Und im Vorfeld, bevor die S-400 geliefert wurden, hat man immer noch gesagt, wir hoffen, dass die nicht geliefert werden, dass die Türkei das nicht macht.
Als abschließende Frage an dich. Wir beschäftigen uns ja in unserer Sendung mit der Frage, wohin steuert Erdogan denn die Türkei? Was wäre deine Bilanz bis jetzt? Was ist deine Einschätzung? Wohin steuert er?
Also es gab ja mal von dem Ministerpräsidenten Davutoğlu die Aussage, keine Probleme mit den Nachbarn. Erdogan steuert definitiv in eine andere Richtung. Also er provoziert einen Konflikt um Zypern mit der EU, dort drohen ihm Sanktionen. Er provoziert die Konflikte mit den USA, dort drohen Sanktionen. Also er legt sich mit diversen Nachbarn an. Nordsyrien ist eine problematische Region und auch mit Russland ist er ja nicht komplett eins, nur weil er dort die Waffen gekauft hat. Auch da gibt es gerade mit Blick auf die Politik in Syrien große Differenzen. Aber er ist auch ein sehr pragmatischer Politiker. Also im richtigen Moment findet er oft auch eine Lösung, wo wir uns dann alle wundern, wie hat er das denn nun wieder gemacht? Die Luft wird sicherlich enger, weil die Konflikte größer und stärker werden und von dem her, glaube ich, bleibt es schlicht und einfach spannend, auch in der Türkei zu arbeiten. Allerdings hoffe ich einfach für die Menschen hier, dass sich gerade an der wirtschaftlichen Lage etwas ändert und dass er da auch Lösungen findet für die Menschen.
Das sagt Karin Sens, unsere ARD-Korrespondentin aus Istanbul. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Politik.
Wenn wir die Berichterstattung der letzten Wochen und Monate zusammenfassen. Erdogans Regierungspartei AKP verliert WählerInnenstimmen. Wichtige Großstädte wie Istanbul gingen an Oppositionsparteien. Erdogan kriegt das Land nicht aus der Wirtschaftskrise und die Repressionen gegen vermeintliche Feinde laufen weiter. Außenpolitisch riskiert Erdogan den Bruch mit wichtigen Bündnispartnern. Da stellt sich die Frage, beobachten wir denn gerade das Ende von Recep Tayyip Erdogan? Zumindest zeigen die Ereignisse der letzten Zeit eines. Der türkische Präsident hat seinen politischen Instinkt verloren. Das kommentiert mein Kollege ARD-Korrespondent Christian Buttgereit.
Es sind schwierige Wochen für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Vielleicht die schwierigsten in den 16 Jahren, die er die türkische Politik bisher prägte. Die verlorene Oberbürgermeisterwahl in Istanbul und anderen Städten, der Rauswurf aus dem Gemeinschaftsprogramm zum Bau des Kampfjets F-35, die Wirtschaftskrise, die einfach nicht verschwinden will, der Konflikt mit der EU um Gasbohrungen vor Zypern, das Genörgel aus der eigenen Partei. Das alles knapp ein Jahr nach Inkrafttreten des Präsidialsystems, das fast alle Macht in die Hände des Präsidenten legt. Als Erdogan seinen Bürgern die Zustimmung zum Präsidialsystem abgerungen hat, versprach er ihnen Stabilität. Stattdessen steckt das Land in einer tiefen Krise und mit ihm der vermeintlich starke Mann. Es scheint, als habe Erdogan seinen politischen Instinkt verloren. Die vergangenen Monate waren geprägt von Fehleinschätzungen. Die Oberbürgermeisterwahl in Istanbul wiederholen zu lassen, erwies sich im Nachhinein als extrem schlechte Idee. Denn das Ergebnis für den Oppositionskandidaten war am Ende viel deutlicher als bei der ersten Wahl. Bitter für Erdogan, auch Stammwähler seiner Partei haben die Lager gewechselt. Auch mit der Entscheidung, das russische Raketenabwehrsystem S-400 zu kaufen, hat Erdogan der Türkei einen Bärendienst erwiesen. Zwar kommen die Raketenteile nach und nach in Ankara an, doch im Gegenzug haben die USA und andere Projektpartner die Türkei vom Bau des Tarnkappenbombers F-35 ausgeschlossen. Für die Türkei bedeutet das nicht nur einen Imageverlust, sondern auch finanzielle Einbußen in Milliardenhöhe. Nicht nur Geld, das die Türkei in Zeiten der Wirtschaftskrise gut gebrauchen könnte, sondern auch Jobs. Allein in der westtürkischen Stadt Eskişehir sollten durch die Beteiligung der Türkei am F-35-Projekt 1.500 Menschen Arbeit finden. Daraus wird erstmal nichts, dank Erdogan.
Normalerweise greift in der Türkei die Strategie, durch außenpolitische Eskapaden von Problemen im Inneren abzulenken. Das Projekt F-35 zeigt allerdings, dass sich beides nicht immer trennen lässt. Zu offensichtlich ist hier der Zusammenhang zwischen dem Raketendeal mit Russland und dem Rauswurf aus dem F-35-Programm. Anders verhält es sich mit dem Streit um Gasbohrungen vor Zypern. Ob die türkischen Interessen berechtigt oder unberechtigt sind, lässt sich nicht so leicht sagen. Die EU hat sich schnell entschieden und Partei für die Republik Zypern ergriffen. Das wäre möglicherweise anders, wenn die Türkei nicht gleich mit eigenen Bohrschiffen angerückt wäre. Mit Provokation als Mittel der Diplomatie kommt Erdogan im Moment nicht weiter. Seine Schwäche ruft auch Gegenspieler in der eigenen Partei auf den Plan. Viele Abgeordnete sind mit dem Präsidialsystem unzufrieden, weil sie kaum noch mitbestimmen können. Ehemalige Weggefährten gehen auf Distanz. Nach dem Austritt des AKP-Mitbegründers und ehemaligen Vize-Regierungschefs Ali Babacan verdichten sich Hinweise auf die Gründung einer neuen Partei. In den letzten 3 Jahren konnte Erdogan noch viel politisches Kapital aus dem gescheiterten Putschversuch von 2016 ziehen. Doch dieser Kredit scheint langsam aufgebraucht. Jetzt hat es den Anschein, als würden Bürger und Politiker das Land nicht mehr Erdogan allein überlassen wollen. Seit den Kommunalwahlen entdecken die Türken gerade ihre Demokratie neu. Mancher reibt sich verwundert die Augen, dass Erdogan und seine AKP mit demokratischen Mitteln zu schlagen sind. Für den Superpräsidenten keine Superaussichten.
Der türkische Präsident hat seinen politischen Instinkt verloren und steuert die Türkei weiter durch Krisen, innenpolitisch als auch außenpolitisch. Was sichtbar wird, BürgerInnen und PolitikerInnen bemerken, sie wollen doch mehr mitbestimmen in der Türkei, als bisher unter Erdogan möglich schien. So der Kommentar unseres ARD-Korrespondenten Christian Buttgereit. Und das war sie, die Sendung HR Info Politik, 16 Jahre Erdogan, wohin steuert er die Türkei? Und die Sendung, die können Sie natürlich nachhören oder downloaden als Podcast auf hrinforadio.de. Ich bin Dunja Sadaki.